Tochter des 2006 vom NSU ermordeten Mehmet Kubasik richtete in ihrem Plädoyer folgende Worte an die Bundesanwaltschaft. Ich hatte am Anfang von diesem Prozess so viel Hoffnung, dass nach langer Zeit jetzt endlich Gewissheit kommt, dass es eine Sicherheit gibt. Diese Hoffnung gibt es nicht mehr. Wie exemplarisch steht diese Aussage für das vorläufige Ergebnis des NSU-Prozesses?
Das ist natürlich Teil dessen, was Louis und mich besonders interessiert. Sind die Erwartungen der quasi der Nebenklage der Opfer des NSU und deren Angehörigen an diesen Prozess? Und dazu muss man sagen, der hat sich in vieler Hinsicht nicht erfüllt. Es war eine Vielzahl von Anliegen, die sie dort hatten. Das war einmal die Aufklärung des Unterstützernetzwerks und der Taten der Täterin. Das war zweitens die Aufklärung der Verstrickung von Kenntnissen von Polizei und Verfassungsschutz. Darin quasi direkt anschließend die Fragen, ob die Taten hätten verhindert werden können. Und auch das Warum, wie es dann eigentlich so passiert ist. Und ein weiteres Anliegen war die Rehabilitierung der Opfer, die vielfach durch die polizeilichen Ermittlungen sehr geschädigt wurden, deren Existenzen dadurch zerstört wurden, dadurch, dass ihr Ansehen, ihre Reputation zerstört wurde. All das hätten sie sich da erwünscht, dass es eine gewisse Wiedergutmachung dafür gibt. Und natürlich sechstens uns ganz wichtig, die Verurteilung der Verantwortlichen. Das sind die Erwartungen. Und ja, an denen gemessen kann man sich fragen, was ist davon eingetreten.
Okay, einige Juristen warnen ja auch davor, dass dieser Prozess im Prinzip nicht mit Erwartungen überfrachtet werden dürfte. Schließlich wird ja in dem Prozess geltendes Recht umgesetzt werden und es wird halt eben kein Moralurteil gefällt. Was oder hätte überhaupt etwas im Prozess anders laufen können, damit das Fazit der Angehörigen und ihrer Anwälte ein anderes wäre? Was hat das Gericht und die Bundesanwaltschaft da verpasst aus Ihrer Sicht?
Nun, ich kann mich da nur anschließen, was Teile der Nebenklagevertretung immer wieder sagen. Das stimmt natürlich einerseits, dass ein Prozess natürlich nicht Wunder wirkt und natürlich auch keinen Toten mehr zum Leben erweckt und auch sonst bestimmte Schäden nicht wieder gut machen kann. Ja, das ist sicherlich wahr, aber das ist auch nicht die Erwartung gewesen. Und man hätte sicherlich in einigen Sachen einfach viel mehr tun können und das wäre durchaus drin gewesen. Das wäre sicherlich in der Frage der vollständigen Aufklärung wichtig gewesen. Zum Beispiel hält bis heute die Bundesanwaltschaft, wir werden sehen, wie weit sich das Gericht dem anschließen wird, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es tun wird, an der These von dem sogenannten isolierten Trio fest. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt von diesem Prozess, dass es eben also darauf eine Beschränkung stattgefunden hat, dass der NSU letztlich im Kern nur aus Beate Zepe und den beiden Uwes bestanden haben soll und alle anderen eben nicht dazugehören. Das widerspricht wirklich der Eigenaussage des NSU in ihrem Bekennervideo, wo sie selbst von einem Netzwerk sprechen. Und auch sonst sprechen viele Indizien dafür, dass quasi auch aus dem erweiterten Umfeld des NSU, dass sie wesentlich mehr daran beteiligt waren, als das von der Bundesanwaltschaft quasi zugelassen, zurückgegeben wird. Und da sind sich die meisten Expertinnen und Experten inzwischen ziemlich einig. Und dem ist einfach nicht nachgegangen worden. Das hat natürlich Konsequenzen. Das heißt, im Grunde stellt sich da die Frage, gibt es da Täterinnen und Täter, die weiter frei herumlaufen und die nicht zur Rechenschaft gezogen wurden? Und es gibt natürlich einen Effekt daraus, dass das natürlich auch eine gewisse Signalwirkung hat an quasi rassistische Täter, dass sie sagen, dass eventuell nicht so genau hingeguckt wird. Also das wäre auch noch zu bedenken, dass eine gewisse Angst vor Nachahmungstaten da ist. Ja, und das, wie gesagt, wenn es tatsächlich so wäre, wie beispielsweise eine These wäre ja, dass ein Teil des NSU auch aktiv war in den Städten, in denen diese Morde stattgefunden haben. Das ist quasi dieses Netzwerk, also wenn dann man sie quasi mit als zum Teil des NSU rechnet, dann ein Teil dieses Netzwerkes dort vor Ort die Tatopfer ausgespäht hat, dass die quasi noch frei herumlaufen und möglicherweise den Angehörigen oder den Geschädigten auch täglich noch über den Weg laufen könnten. Das ist, also ich meine auch, das sind solche Sachen, die sind recht real. Das hat nichts mit überzogenen Hoffnungen an das Recht zu tun, sondern das ist durchaus auch, ja, das ist also durchaus auch eine Anforderung, die in dem Fall an die Bundesanwaltschaft gegangen wäre.
Der Titel der Veranstaltung in Leipzig, dort wird ja die Frage aufgeworfen, was die Justiz nicht nur aus dem NSU-Prozess lernen muss. Ja, auf welche weiteren Prozesse nehmt ihr da Bezug und was meint ihr, was daraus zu lernen ist für die Justiz?
Ja, zu einer Frage, also ich meine, die Frage an die, was kann die Justiz daraus lernen, ist wahrscheinlich mehr eine Frage an Doris gewesen, die Juristin ist. Ich bin Politologe und tatsächlich auch eher von meiner Position, in der ich so bin, als Jungle World Redakteur und freier Wissenschaftler, tatsächlich mit relativ wenig Einfluss auf die Justiz. Ja. Was ich tatsächlich wichtig finde, ist, was kann die Gesellschaft daraus lernen? Also klar kann man bestimmte Forderungen sagen, dass man, ja, bei der Justiz müssen sich bestimmte Sachen ändern, bestimmte Einstellungen, oder also man müsste quasi kompetenter in Fragen von Rassismus reagieren. Die Polizei müsste solche grundsätzlich bei solchen Straftaten diesem Verdacht nachgehen. Das ist ein ganz großes Versagen der Ermittlungen in diesem NSU-Komplex. Liegt nicht erst bei der Justiz, sondern schon bei der Polizei. Schon die polizeilichen Ermittlungen haben die falsche Richtung ermittelt. Das war ein Riesenversagen daran, dass eben die meisten wären die frühzeitig gefasst, wenn hätten die meisten Morde vielleicht gar nicht stattgefunden. Und da gab es etliche Fälle, wo das hätte so sein können. Ich möchte noch aber auf die Frage mit den Gemeinsamkeiten, was tatsächlich unser Interesse war, auch zu untersuchen, war tatsächlich die Gemeinsamkeiten mit früheren rassistischen Morden aus der extremen Rechten. Da kann man in Deutschland natürlich eine lange Linie zurückziehen, die schon irgendwie so fast 100 Jahre zurückgeht, bis in die Weimarer Republik, und ein gewisses Muster herausholen, dass sich aber, also wenn man da jetzt irgendwie wirklich bis zu den frühen Morden der Weimarer Republik zurückgehen würde, wäre man lange dabei. Man findet das aber tatsächlich, das zieht sich bis irgendwie in die jüngste Vergangenheit zurück oder bis wirklich in die jüngste Gegenwart. Ich würde jetzt mal zwei weitere Fälle vergleichen mit dem NSU. Das wäre zum einen das Oktoberfest-Attentat, also 1980, und das OEZ-Attentat in München vom letzten Jahr. Das ist noch gar nicht so lange her. Und haben wir auf jeden Fall 5 Gemeinsamkeiten, die man schon feststellen kann. Allein bei diesen 3 Fällen, zum einen wird erstmal der Verdacht auf eine andere Tätergruppe gelenkt. Das war im Falle des Oktoberfest-Attentats, hat Franz Josef Strauß sofort gemeint, es müsste die RAF gewesen sein. Und auch im Falle von dem OEZ-Attentat wurde als allererstes völlig ins Blaue hinein behauptet, wer hätte der Täter Alua Akbar gerufen, und damit wurde der Verdacht, dass es ein islamistischer Hintergrund war, quasi genährt. Im Falle des OEZ-Attentats wurde das relativ schnell ausgeräumt. Allerdings weigerten sich verschiedene Stellen sehr lange, einen rassistischen Hintergrund in dem Fall zu sehen. Und es musste eigentlich auch von außen kommen, also dass ein Gutachten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegeben wurde, die das quasi dem eine Grundlage gegeben haben, dass man hier einen rassistischen Hintergrund bei der Tat sehen würde. Okay. Dann gibt es immer wieder die Frage der Einzeltäterthese, beziehungsweise im NSU ist es das isolierte Trio. Beim Oktoberfest-Attentat wurde immer lange vermutet, dass es das quasi ein Einzeltäter nicht sein könnte, und dann hielten quasi die Behörden oder die staatliche Seite immer weitgehend fest, und das ist bis heute immer wieder in der Diskussion und nie gänzlich quasi aufgelöst. Beim OEZ-Attentat hatten wir es noch, kann man noch am ehesten noch von einem quasi wirklich verwirrten Einzeltäter sprechen. Tatsächlich war dieser David S. hatte wohl tatsächlich psychische Probleme und agierte quasi nicht und hatte keinen Hintergrund in irgendwelchen rechten Strukturen, in einer Szene. Sich allerdings sehr wohl um Kontakte in diese Szene oder zu anderen radikalen Rechten oder Gleichgesinnten gesucht. Das musste erst, also quasi, das war eine längere Debatte, bis es überhaupt eingenommen wurde. Ja, dazu kommen wir zu einer weiteren Gemeinsamkeit der Dritten. Das ist nämlich, dass es immer in all diesen 3 Fällen eines erheblichen Drucks von außen gab, entweder von Journalistinnen, Journalisten, Wissenschaftlern, insbesondere im Fall des NSU, der Nebenklage, der Zivilgesellschaft. Alle die spielten eine große Rolle, dass es quasi als Druck auf die staatliche Aufklärung dieser Taten gab. Und hat man oft das Gefühl eines starken Widerwillens staatlicher Aufklärung dabei. Das ist nicht so ganz so einseitig zu sehen. Natürlich staatlich muss man natürlich auch das Parlament mit reinnehmen, das im Falle von dem NSU als gesetzlich vorgesehenes Korrektiv der Exekutive auch so eine wichtige Rolle darin gespielt oder mal bessere, mal schlechtere Rolle darin gespielt hat, aber immerhin einen Großteil der Aufklärungsarbeit geleistet hat, also dass einen beachtlichen Teil der Arbeit geleistet hat, zum Beispiel der Untersuchungsausschuss in Thüringen. Und ein 5. Merkmal, das wir noch hätten, sind halt eben diese sogenannten Pannen bei den polizeilichen Ermittlungen und sind immer wieder hier an das Element, dass tatsächlich irgendwie häufig erst in die falsche Richtung irgendwo ermittelt wird, ein rassistischer Hintergrund einer Tat, selbst wenn er quasi von den Betroffenen selbst zu Anfang nahegelegt wird, häufig von den polizeilichen Ermittlungsbehörden nicht ernst genommen wird. Das wird häufig mit diesem Argument abgetan, dass, dass irgendwie ein Großteil, sowas wie 90% aller Morde eben im Familienumkreis bestehen. Also das eigene Zuhause ist einer der gefährlichsten Orte, die es überhaupt gibt. Da passieren irgendwie die meisten Verbrechen und die meisten Unfälle und was weiß ich. Die meisten Leute sterben auch in ihrem eigenen Zuhause. Aber eben in vielen Fällen dieser ungeklärten Morde, wo eben kein klares Tatmotiv da ist oder so, kommt man eben auf diese rassistischen Morde. Und da müsste eben auch stärker, da wäre tatsächlich eine Frage, wie das geändert werden könnte. Und das Letzte, was ich noch sagen würde, okay, es gibt immer wieder in all diesen Fällen immer wieder zumindest den starken Verdacht einer gewissen staatlichen Verwicklung in Form von Geheimdiensten in diese Fälle, die das eher die Aufklärung erschwert haben. So, sagen wir es mal vorsichtig.
Okay, und ihr habt ja jetzt auch gemeinsam mit weiteren Sozial- und Rechtswissenschaftlern und Allgemeinwissenschaftlerinnen im vergangenen Jahr das Buch Den NSU-Komplex analysieren, aktuelle Perspektiven aus der Wissenschaft herausgegeben. Und du sagtest ja vorhin auch, dass im Prinzip die Wissenschaft dort auch im Prinzip so einen Beitrag leistet, also oder Beiträge leistet, um im Prinzip auch so überhaupt diese rechtsgesinnte Ideologie bei den Tätern ja nachzuweisen oder beziehungsweise festzustellen. Welchen Beitrag siehst du denn sonst noch, den da die Wissenschaft liefern kann, wenn es um die Aufklärung und Analyse des NSU-Komplexes geht?
Also ich finde, die Aufgaben sind mannigfaltig. Also Einstellungen, quasi Untersuchungen über die Einstellung von Tätern gibt es ja massenweise. Das ist jetzt nicht das ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem. Wir wollten. Und da ist die Sache mit die Wissenschaft ist natürlich auch wieder so ein Begriff, den kann man natürlich irgendwie mal so sehen. Wir wollten quasi an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Impuls setzen, der sie dazu ermutigt, sich mit dem Thema mit einem gesellschaftskritischen Thema, dieses Anzunehmen eines wichtigen gesellschaftlichen Themas anzunehmen, im Wesentlichen Rassismus. Und darauf hinzustoßen auch, dass es bei diesem NSU-Komplex wesentlich viel mehr geht als nur als nur Nazis sowieso. Das ist gut, das war ein wichtiges Anliegen, auch zu sagen, es geht eben nicht nur in diesem NSU-Komplex um die Nazis und meinetwegen ihr Netzwerk, es ist ein wichtiger Teil. Aber ein ganz erheblichen Teil des Problems waren eben auch die rassistischen Ermittlungen, die rassistische Brille und der Unwillen quasi Rassismus zu thematisieren, ernst zu nehmen, als Problem zu sehen. Und all dies wollten wir, in diese Richtung wollten wir auf jeden Fall einen Impuls setzen und zeigen, dass man in unterschiedlichen Disziplinen dazu forschen kann und dazu Projekte anregen kann. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass wir einige Sachen noch gar nicht da drin hatten, die ich heute sagen würde, wären hochinteressant noch zu untersuchen. Eine, die ich irgendwie gerne anregen würde, wäre eine historische. Also das, was ich bereits angesprochen habe, dieses lange Muster von dem staatlichen Umgang mit rassistischen Morden. Und den kann man wirklich ansetzen bis in die erste Deutsche Republik.
Okay. Und was ist da jetzt, also das würde daran anschließen, jetzt nachdem der NSU-Prozess ja dann wahrscheinlich im Juni hoffentlich mal zu Ende geht, also nach der Urteilsverkündung, um diese Aufklärung in der NSU-Taten weiter voranzutreiben und die Aufklärung über die Netzwerke hinter dem NSU voranzutreiben, was steht da an? Also kommt da noch was?
Naja, also von gerichtlicher Seite meinst du jetzt?
Nee, ich meine...
ich meine, zum einen ist es immer wichtig, den gesellschaftlichen Druck aufrechtzuerhalten. Das kann also quasi, das kann auch eine, müsste eigentlich auch eine Zivilgesellschaft leisten. Und davon hängt viel ab. Das ist eines der großen Probleme beim NSU. Und es ist schwer zu erklären. Es gibt, immer wenn man sich mit Leuten über den NSU unterhält und über die Münchner Prozesse, haben Leute immer, also vor allem in so einem gebildeten bildungsbürgerlichen Hintergrund, haben immer sofort Interesse und lesen auch gerne darüber. Ich meine, es ist nicht so, als würde nicht darüber berichtet werden. Das die meisten Medien tun, also gerade Printmedien tun gar nicht so wenig, irgendwie, um darüber zu berichten. Es ist nicht, als wäre es ein totgeschwiegenes Thema. Was völlig ausgeblieben ist in Deutschland, ist eigentlich der öffentliche Aufschrei. Es ist irgendwie so eine ganz starke Resignation, die schwer zu erklären ist, warum eigentlich quasi nicht der öffentliche Aufschrei angesichts dieser Geschichte, ja, warum der eigentlich, ja, nicht, warum der ausgeblieben ist. Das ist echt für mich, finde ich tatsächlich schwer zu erklären.
Okay.
Als ich das irgendwie mitgekriegt habe, war das für mich total, also war für mich das irgendwie, obwohl ich irgendwie dachte, naja, ich bin relativ informiert und kritisch und so, war das trotzdem für mich nochmal so ein gewisser Schock, wie tiefgreifend das ist. Und das hat sicherlich bei mir nochmal sowas zum, ja, so ein Aufrüttel-Effekt gehabt. Ich habe mich gefragt, warum das nicht für mehr Leuten so gegangen ist.